Liebe Zuhörer, wir haben am letzten Sonntag, habe ich Ihnen das aufgelegt, den Hirtenbrief unseres Kardinals, dann von der Bischofskonferenz über die Frau. Aber ich möchte auch meinen Senf dazu tun. Jahrhundertelang denken die Männer patriarchalisch und speziell über die Frauen. Sie verlangten jahrhundertelang von den Frauen Gehorsam. Meine Mutter, die hat noch bei ihrer Eheschließung ihrem Mann Gehorsam versprechen müssen. Der Mann hatte allein zu bestimmen. Die Frau, die galt als unmündig. Unmündig. Sie galt als ein Wesen, das nicht imstande war, in einer Ehe selbstständig zu bestimmen. Aber Jesus war gerade kein Vertreter der damaligen absolutistischen, patriarchalischen Denkweise der Männer über die Frauen, über die armen, nichtigen Frauen. Ich will nicht bestreiten, dass in den Briefen der Apostel diese Denkweise ab und zu auch ihren Niederschlag findet. Zum Beispiel in dem berühmten Briefstück, das bei der Brautmesse lange Jahre gelesen worden ist. Das war lange Zeit die einzige Lesung bei der Brautmesse. Jetzt ist das nicht mehr so. Da sind noch so Worte drin, die erinnern an die patriarchalisch denkende Zeit. Allerdings auch schon den Beginn des Zerbrechens dieser Denkweise. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass der Leser oder Hörer dieses alten Epheser-Paulus-Textes, wenn er ein Mann ist, hier seine patriarchalischen Rechte gefestigt findet und wenn er eine Frau ist, ihre untergeordnete Stellung zementiert sieht. Es heißt ja dort, die Frau habe sich dem Manne unterzuordnen. Die entscheidende Frage bleibt, ist hier die Rede von einem Gesetze Gottes oder von einer damaligen Sitte, also einem Gebrauch, der nicht für ewig zementiert ist, sondern der sich auch ändern kann, nämlich dann, wenn die Frau nicht mehr unmündig ist, also fähig ist, gleichberechtigt neben dem Mann zu leben, auch in der Ehe, auch in der Kirche. Jedenfalls leben wir in einer Zeit, in der die Gleichberechtigung der Frau auch in der Kirche nicht bloß als Prinzip, das war schon immer so, Prinzip ja, sondern auch in der Praxis anerkannt werden muss. Heute kann die Kirche nicht mehr patriarchalisch mit den Frauen umgehen. Diese Zeit und diese Denkweise ist vorbei. Die Kirche muss in ihrem eigenen Leben die Gleichberechtigung und die Gleichbewertung der Frau unbefangen anerkennen. Und das fällt ihr gar nicht so leicht. Im Prinzip hat sie das immer getan, in der Praxis leider nicht. Wir Männer in der Kirche haben in uns ein ererbtes Vorurteil zu überwinden gegenüber der Mitarbeit der Frau in der kirchlichen Arbeit. Immerhin, wir Männer halten uns leider immer noch für die einzigen Träger der kirchlichen Arbeit. Das ist so sehr im Gehirn der Männer, auch der Frauen festgefahren, dass wenn wir von Aufgaben der Männer in der Kirche, von Aufgaben der Kirche sprechen, wir immer an Männer denken. Wir sagen zwar, die Frauen seien gleichberechtigt, aber das ist oft ein Lippenbekenntnis. Das Wichtigste und Erste ist hier, dass wir Männer, auch die Männerkirche, der Klerus erkennen, dass wir gar nicht imstande sind, den Frauen zu sagen, was sie in der Kirche zu tun haben. Und doch tun wir das immer und immer wieder. Das können sich die Frauen nur selbst sagen, ganz alleine selbst. Gewiss ist da allmählich eine Änderung am Kommen, aber sie ist mehr unbewusst. Es klingt immer noch so, wenn die Herren Männer über die Mitarbeit der Frau in der Kirche sprechen, wie eine gnädige, herablassende Erlaubnis zur Teilnahme an den Aufgaben der Kirche. Oder noch richtiger gesagt, wir gestatten den Frauen gnädig solche Aufgaben, für die wir uns als Männer zugute erscheinen. Das war am Anfang der Kirchengeschichte nicht, nur haben wir das vergessen. Im Anfang war der Diakon nicht im Sinne des heutigen Diakons, der eine Vorstufe des Priestertums ist, nein, der Diakon war eine eigenständige, dem Bischof als Helfer zur Seite stehende Amtsperson. Und ähnlich gab es auch im Anfang die Diakonissin. Heute hätte die in der Kirche mitarbeitende Frau eine selbstständige Stellung zu beanspruchen. Wie damals der Diakon und die Diakonissin. Und die Frauen müssten eine eigene Würde haben, das braucht keine Uniform zu sein. Eine selbstständige Stellung in der Kirche. Und das müsste weiterentwickelt werden bis zu einer rechtlichen Festigung. Sonst bleiben die Frauen in der Kirche, die da mitarbeiten, der Willkür eines Pfarrers oder eines Kaplans ausgeliefert. Die Kirche zeigt ihren freiheitlichen Geist darin, dass sie großzügig neue Formen religiöser Frauengemeinschaften fördert. Ich denke hier an die sogenannten Säkularinstitute. Es handelt sich dabei um Frauen, die in der Welt, in ihrem weltlichen Beruf stehen und darin bleiben und doch eine Art von Gemeinschaftsleben führen, ähnlich den alten Orden. Hier müsste die Kirche wünschen und fördern, dass diese Frauen schöpferisch selbst ihre eigene Lebensform finden und nicht einfach Objekte männlicher Seelsorge sind. Sie sind es leider immer noch. Auch was die alten Frauenorden angeht, zum Beispiel die Benediktinerinnen, die Klarissinnen, die Karmelitinnen, die sollten auch nicht bloß Objekte der amtlichen Kirche sein. Man kann nicht bestreiten, dass die Päpste und die in Rom sitzenden Kongregationen Ermahnungen an die weiblichen alten und neuen Orden richten, ihr Leben selber zeitgemäß zu gestalten. Das tun die. Und das ist begrüßenswert. Aber man hat doch manchmal den Eindruck, dass diese Ermahnungen von Rom ein bisschen ängstlich gehalten sind. Im Hintergrund scheint immer noch der Respekt vor veralteten Traditionen zu stehen. Es fehlt am Wagemut zu neuen Wegen, zu einer neuen Gestaltung klösterlichen Lebens durch die Frauen selbst, nicht durch Männer. Es gibt hervorragende Ausnahmen. Aber hinter dieser Zaghaftigkeit der Versteckten steckt der alte patriarchalische Geist. Das Amt der Kirche sollte also die Frauen, die in Orden leben, zu Reformen ihres Ordens auf eigene Weise ermuntern. Sie selbst sollten das selbst machen und nicht irgendwelche Spirituelle. Der Mann, der ist ja nicht bloß reine Männlichkeit, sondern er hat auch, und das weiß er meistens nicht, einen großen Teil verborgener Weiblichkeit in sich. Nun sind wir Männer von Kindheit an erzogen worden, die weiblichen in uns angelegten Züge, Zartheit, Zärtlichkeit, Gemüt, Empfindsamkeit, Fantasie, nur ja nicht zu zeigen. Ganze Generationen hindurch wurde bei den Männern nichts mehr gefürchtet, als diese fraulichen Seiten zu haben. Schauen wir aber Jesus an, so sehen wir unleugnbar eine wunderbare Mischung von männlichen und weiblichen Kräften. Der Mann sollte also seine verborgenen weiblichen Anlagen anerkennen und sie nicht verleugnen oder mit Militärstiefeln zertreten. Ich habe es gehört, das Wort von dem Hitler, hart wie Kruppstahl. Schrecklich. Das Schwierigste für die Männerwelt in der Kirche ist, dass die Frauen ihre Aufgaben sich selber suchen und selbstständig gestalten sollen, und zwar in einer Weise, die man unvertretbar den Frauen zu wählen überlässt. Nur die Frau ist imstande, ihre Aufgaben zu finden. Und es ist ein männlicher Dünkel, das zu leugnen. Aber auch die Art und Weise, wie die Aufgaben zu lösen sind, ist nicht allein Sache der Frau. was ich sage, ist alles Zukunftsmusik. Anweisungen von Seiten der amtlichen Kirche, der Männerkirche, sollen die Frauen nicht erwarten und ja nicht verlangen, sonst verleugnen sie ihre Aufgabe. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau in der Gestaltung ihres Lebens so unabhängig ist, dass nicht die allgemeingültigen Moralnormen für sie gültig bleiben. Grundsätzlich bleiben diese Normen auch die Normen der Frau. Die Gefahr der Frau liegt aber darin, dass sie von der Amtskirche konkrete Anweisungen und Lösungen für ihr Leben verlangt. Es werden ja Priester eingeladen, um Vorträge darüber zu halten. Aber damit gibt sie sich selbst auf und macht sich zu einem Anhängsel der Männer. Wie eine Frau heute im Beruf, in der Ehe, in der Mode, denken wir an die schrecklichen Bestimmungen zwischen 1920 und 1925 und die Moden der Frauen. Wir würden heute sagen, das war lächerlich. In der Politik, in der Wissenschaft, in der Kunst, wie da die Frau zu leben und tätig zu sein hat, das muss sie selbst finden. Das ist ihre Aufgabe. Wenn sie sich natürlich zum hilflosen, armen Geschöpf machen lässt und von Männern das entscheidende Wort erwartet, dann ist es aus. Damit beweist sie bloß, dass sie noch keine Frau ist, dass sie noch kein Selbstbewusstsein hat als Frau. Und dass kein Mann ihr das jemals sagen kann, weil er sie noch längst nicht versteht. Es sei denn, dass der Mann in sich selbst die weiblichen Züge bejaht und in sich entwickelt. Das ist aber heute selten. Nun muss die Frau auch ein gewisses Maß an geistlicher Bildung haben. Dazu gehören auch theologische Kenntnisse. Sonst passiert es, wie mir einmal eine Journalistin gesagt hat, ich habe über Aufgaben in der Kirche geschrieben und da haben die Theologen mir das zurückgeschickt. Falsch, 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 stand am Rande. Das ist natürlich zu billig, falsch. Aber die Frau muss eine Bildung haben und dazu gehört Kontakt mit der Heiligen Schrift und selbstständiges Einüben in konkrete Entscheidungen. Ich kann mich entsinnen, dass meine Mutter, die hatte 13 Kinder. Und mein Vater war ein Tyrann. Ich weiß es haargenau. Und dennoch, meine Mutter hat sich ihr Selbstbewusstsein nicht nehmen lassen. Sie hat mir gesagt, als sie 90 Jahre alt war, hat sie mir gesagt, ich will dir das Leben nicht schwer machen, indem ich dir erzähle, was dein Vater für ein Mann war. Na, ich habe es ja gewusst. Sie brauchte mir das nicht zu erzählen. Wir haben gewiss auch heute Frauen, die gelehrte Theologinnen und Katechetinnen sind. Mir scheint aber, sie sind damit noch nicht der Gefahr entronnen, Nachbeterinnen der Männertheologie und der Männerkatechetik zu sein. Sie reden den Männern nach, was sie von ihnen hören, und sie sind noch gar nicht sich bewusst, dass sie das selber können sollten, in einer ganz eigenen Weise. Sie produzieren noch keine eigenen religiösen Erfahrungen. Es ist also heute nicht mehr damit getan, dass dich die Frauen zu den Füßen der Herren Professoren der Theologie niederlassen, für sie schwärmen und ihre Worte mitschreiben und ihre bestimmt großartige Weisheit dann wiedergeben. Heute muss von der Frau in der Kirche immer mehr erwartet und verlangt werden, dass sie eigene Erleuchtungen hat, dass sie auf ihre eigene frauliche Art in der Theologie, in der Moraltheologie, in dem konkreten Leben der Frau zu leben und zu denken hat. So sehr eigenwüchsig sollte sie sein, dass die Herren Männer die Ohren spitzen, aufhorchen und lernen, was ein Frauenkonzept ist. Das ist einfach nicht ein Abklatsch der Männertheologie und der Männerweisheit. Eine ist eine einmalige, unvertretbare Frauenweisheit. Es gibt einige grandiose Beispiele in der Geschichte. Die Teresa von Avila überragte die Männer ihrer Zeit bei weitem. In der Theologie und in der Lehrweisheit der Kirche haben seit Jahrhunderten Männer regiert und alles bestimmt. Danach kommt es keinem Mann in den Sinn, den Frauen, wenn sie einmal selbstständig anfangen würden, spirituell zu sein, ihre Frömmigkeit auszusprechen, eine ganz neue Art, eine frauliche Art herauszubringen, was zum Beispiel die Worte wie Nachfolge Christi, Liebe zu Gott, Sinn des Lebens, Glaube an das ewige Leben, was das bedeutet in dem Herzen einer Frau und nicht eines Mannes, eines einseitig männlichen Geistes. Könnte nicht die Frauen hier auf eine ungeahnte Weise die Kirche bereichern? Das ist an der Zeit, dass die Frauen in der Kirche Frauen werden, weil sie gemerkt haben, dass ihnen das Frausein aufgegeben ist und es ist nicht mehr so weitergeht, dass sie wie bisher einfach nur Männergeist verzapft bekommen und selbst weiter verzapfen. Wenn sie wirklich einmal in der Kirche eine eigenständige Frauenstellung erlangen, wie etwa Frauen im Parlament, dann darf es aber nicht so sein wie im Parlament, dass sie eine solche Stellung mit Vermännlichung erkaufen. Das würde den Männern zwar gefallen, damit wäre aber die Aufgabe der Frau in der Kirche völlig preisgegeben, völlig verraten und verloren, zum Schaden der Männer und zum Schaden des noch ungeahnten noch längst nicht in der ganzen Herrlichkeit erschienenen Reichtums der Kirche. Amen.